디지털레스 기프트 대 포드카스트.
요요요 liebe Diggis, Digitales Gift, der Podcast, Folge 77. Mein Name ist Robert Lindemann. Hier hört ihr die Stimme von Oha.
Warrior.
Ich habe keine Ahnung.
Somali.
Ja. Not bad.
Warrior. Feier, ich finde, ich hört sich cool an.
Warrior.
Wagwan, finde ich, hört sich auch Baba an. Wagwan. Das ist so wie What's Going On, so, ne? Ist, glaube ich, so What Going On, so Wagwan. Weißt du, so Wagwan, ganz.
Ja.
So, keine Ahnung, vielleicht ist das der Wortstamm auf jeden Fall. Ja, Jamaikanisch oder Patois klingt sowieso so fucking cool. Ich glaube, es gibt keine Sprache, die cooler klingt als Patois.
Nice.
Ja. Was geht bei dir? Leg dein Handy weg.
Ich?
Ach so, du guckst auch nach unten.
Mein Handy filmt doch da. Mein so, Handy ist doch die Webcam.
Ich gucke auf, was den, machen Sachen,
auf den Monitor. Nicht viel. Ich glaube, ich habe Heuschnupfen das erste Mal in meinem Leben, habe ich das Gefühl. Irgendwie habe ich Augenjucken, Nase ist kaputt. Also ja. So läuft, hatte ich noch nie. Habe das Gefühl, mit 32 Jahren, fast 33 Jahren, habe ich plötzlich das erste Mal so richtig Heuschnupfen in meinem Leben. Richtig nervig. Ja.
Viele haben das, dieses Phänomen gerade festgestellt. Du bist eigentlich der Erste, von dem ich das höre. Bestimmt jetzt, Digga, direkt so Medien, so neue so mutierte Heuschnupfen. Die Nation weint. Irgendwie so ein Scheiß,
Digga. Die neue Pandemie.
Birken sind das, glaube ich, diese weißen Dinger.
Ja. Ich habe, glaube ich, hier in meinem Umfeld in Hamburg noch nie eine Birke gesehen. Ich habe hier direkt vor der Tür einen Baum. Die Blüten sehen so ein ganz bisschen aus wie Hopfen.
Das sind dieser Spermabaum.
Nee, das ist, glaube ich, Linde, weil MC Bomber hat mal gerappt, sie ist schön, doch riecht nach Sperma wie die Blüten einer Linde. Daher glaube ich, dass ein Lindenbaum diese Blindenbaum, diese Bäume sind, die nach Sperma riechen. Aber das sind,
riecht nach Sperma wie ein Linde, Mann.
Ja. Wortstamm meines Nachnamens.
Krank.
Einfach
krank.
Der Spermabaum. Ja, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich Heuschnupfen. Ansonsten wollte ich eigentlich gerade noch eine halbe Stunde produktiv sein und E-Mails abarbeiten. Dann habe ich mich aufs Sofa gelegt, TikTok angeschmissen und war auf einmal eine halbe Stunde auf dem Account von Max Pro gefangen und habe mir geguckt, wie er Spaghetti Carbonata gemacht hat. Und
Man kennt's.
Beste Leben, ja. Mann. Was geht bei dir? Ich sehe, du sitzt im neuen Studio.
Ja, Bruder, ich hatte gerade Session mit unserem guten Smearlab. Genau, und jetzt sitze ich in meinem offiziell ersten richtigen eigenen Studio, Alter. Ich habe mir wer bei Instagram mir folgt, hat das mitbekommen. Ich habe mir einen kleinen, einen Traum erfüllt. Ich habe mir
Du hast es auch letzte Woche hier erzählt.
Habe ich erzählt, genau. Und letztes Wochenende kam Lazy und sein Bruder. Shoutouts gehen raus an euch beide. Und wir haben dieses Studio finalisiert, komplett. Es ist richtig Industriestandard jetzt. Es ist ein richtig perfekt ausgestattetes Studio. Mit allem, was man braucht. So, richtig geil, Alter. Ich bin so happy, ne? Richtig, richtig happy. Das ist wirklich ein Traum. Ich war lange nicht mehr. Ich habe auch schon gesagt, ich freue mich darüber mehr, als wenn ich jetzt wüsste, ich habe jetzt 6 Wochen Karibikurlaub. So. Das ist für mich richtig ein Big Move. So, ich habe meinen eigenen Space, alles ist clean. So in Dortmund war das so, wenn man dann weggegangen ist aus dem Studio. Und man kam eine Woche später wieder, dann stand da eine Kiste, da lag der Pitbull von meinem Cousin. Da war dann irgendwer, da hat einer einen Joint gebaut. Und irgendwie fuckt mich das dann ab, wenn das nicht so wirklich meins ist, so, weißt du?
Ja, ja, auf jeden Fall.
Und das ist richtig meins. Ich schließe das ab und dann ist das so, wie es ist, wenn ich wiederkomme. Und ja, keine Ahnung. Richtig geil. Es war echt Maloche, muss ich sagen. Ich bin Donnerstag Mittag nach Dortmund und Samstagabend waren wir fertig mit allem um 9:30 oder so. War schon echt sehr, sehr anstrengend, aber hat sich gelohnt. Ich lieb's, Digga. Ja, Mann.
Existierte dieser Casting-Couch da im Hintergrund schon oder ist die neu gekauft? Es sieht original aus wie damals diese Casting-Couch-Videos.
Die habe ich mehr oder weniger schon besessen, aber also indirekt. Aber ich hatte das schon. Ich musste eigentlich so gut wie nichts kaufen, außer so ein bisschen Holz und Textil für diese Bassfallen, die an der Wand sind. Dann habe ich mir so Aufsteller geholt, so Wände, so 1,70 Meter hohe. Schaumstoffwände, das seht ihr gerade in der Kamera nicht, aber die mir sozusagen gegenüberstehen. Genau, paar Boxenständer, neue Boxen und so habe ich mir gegönnt. Ja, ich habe so nochmal so ungefähr, keine Ahnung, so 700, 800 Euro ausgegeben und jetzt ist aber alles wirklich tippitoppi, finito, fertig. Noch eine Gardinenstange fehlt noch, die muss ich gleich mal aufhängen, da kleben statt bohren. Ich hoffe, die Scheiße hält, Alter. die Dübel gehen dir nicht in die Wand. Das sind so Alu verschalte Wände. Du kriegst hier keinen Dübel rein. Das ist richtig Abfucker, Alter. Mit Schlagbohrmaschine 20 Minuten, bis du da einen Dübel halb reinkriegst. Richtig nervig, Alter.
Wild.
Naja, aber das Coole ist halt, habe ich, glaube ich, auch letzte Folge schon erzählt, hier kann ich wirklich Vollgas aufdrehen. Ich kann hier machen, was ich will, rund um die Uhr. Hier, ich kann hier rauchen, ich kann hier alles machen. Hier geht mir keiner auf den Sack. Oh, ich glaube, ich bleib hier heute Nacht einfach. Weiß ich auch nicht, dass ich bleib hier einfach, ich lieb's.
Gibt es sanitäre Anlagen? Wahrscheinlich so Gemeinschaftsdinger wie in dem Studio in Hamburg, ne?
Genau, so ist es. Also, es gibt leider nicht so eine Teeküche oder so, das wäre noch so Nonplusultra. Aber ich habe hier einen Wasserkocher, eine Kaffeemaschine drin. Hab mir einen Karton Instant Faux geholt, der, wenn man mal für den kleinen Hunger zwischendurch, genau, Senseo-Maschine, so bin ich ein bisschen ausgestattet. Und genau, wenn ich Wasser oder sowas brauche, kann ich halt zum Waschbecken laufen. Aber das wäre halt schon geil, eine kleine Teeküche oder zumindest ein Waschbecken hier im Studio. Aber das, gut, ist, vertragbar. Ich laufe eben 20 Sekunden, dann bin ich halt in den öffentlichen Toiletten. Ja, Mann.
Na, es könnte auch so ein Twitch-Zimmer werden.
Voll.
Dafür wäre es eigentlich auch prädestiniert.
Auf jeden Fall. Das sind eigentlich Büros, ne? Das ist eigentlich ein Büro. Also ich habe hier die ganze Wand entlang sind diese weißen Plastikleisten, wo dann so LAN-Stecker installiert sind.
Ja, genau.
Das ist eigentlich ein Büroraum. Aber das Gute ist halt, dass diese Wände wirklich massiv sind. Also, wenn ich die Tür zumache draußen, ich kann richtig aufdrehen, das hört man nur so leicht. Also,
ist cool.
An der Decke über mir hängen 3x1,50 Meter Bassabsorber. Bruder, wir haben das hier komplett schallisoliert, Junge. Du kannst hier wirklich. Okay, ich wiederhole mich, aber ihr hört es, Diggis, ich bin hyped. Ich bin wirklich mega hyped. Ich liebe das.
Wild. Apropos Twitch-Zimmer, hast du gesehen, Seven vs. Wild, dritte Staffel wurde angekündigt?
Ich weiß es doch, Robert, weil wir haben ja schon kurz drüber gesprochen, warum denn, Robert, warum haben wir, oder beziehungsweise Timo hat uns darauf aufmerksam gemacht, warum denn?
Timo, der Manager, hat uns vorgeschlagen, dass wir uns doch als Wildcard-Kandidaten bewerben sollten.
Das wäre doch geil, oder?
Das wäre schon geil, allerdings, ich habe schon angemerkt, die neue Staffel wird wahrscheinlich in Alaska oder Kanada gedreht. Ah, und Kälte finde ich nicht ganz so geil.
Ich auch nicht, aber das ist ja, Seven Wars Wild ist immer unangenehm. Das steht, glaube ich,
fest. Ja, aber ich finde, in der Kälte ist es noch unangenehmer, weil dann müssen wir so Sachen wirklich machen, wie Feuer machen und so.
Ist doch geil.
Ja.
Aber besser, ich glaube sogar besser als so eine nasse Moskito-Scheiße, Junge. Und alles juckt dir von morgens bis abends. Also, ich glaube, so Igloo, wenn du das vorher lernst, wie du ein Igloo baust und wie du vernünftig Feuer machst und so. Du hast natürlich auch sicherlich anderes Equipment, so, weißt du?
Ja, ja.
Thermoschlafsäcke, vernünftig. Du darfst halt nur nicht nass werden und dann geht das, glaube ich, schon. Also, ich glaube, diese Umgebung ist tatsächlich sogar noch erträglicher als so ein mega schwüler Dschungel-Ding.
Ja, man muss auf jeden Fall, wenn man sich als Wildcard-Mensch bewerben möchte, irgendwie in 7 Minuten ein YouTube-Video machen, bei YouTube hochladen. Seven vs. Wild verlinken, irgendetwas machen, was man noch nie zuvor gemacht hat. Man soll sich eigentlich separat, also es soll sich jeder einzeln bewerben, was irgendwie ein bisschen unfair ist, weil das bedeutet, dass die Wildcard-Kandidaten irgendwie random zusammengewürfelt werden, während die anderen prominenten TeilnehmerInnen ja irgendwie alles mehr oder weniger Freunde sind, die da zusammengewürfelt wurden. Das finde ich ein bisschen weird. Aber, also wenn man uns beide nähme, ich wäre am Start.
Ich auch.
Reichweite und so.
Da steht, einer muss mindestens 10.000 Follower haben. Den einen kenne ich, der hat die.
Ja.
Also, läuft. Wir bewerben uns, Diggis. Wir halten euch auf dem Laufenden.
Ja.
Nächstes Wochenende kommst du, Robert, ne? Oh, wow.
Ich kann es dir noch nicht hundertprozentig sagen. Ich bin dran. Ja. Okay.
Ja, aber wir machen es auf jeden Fall. Bis wann ist Deadline, Timo?
Ich glaube, Ende Mai.
Ja, chillig. Ja, das kriegen wir hin.
Chillig.
Ja, geil, Alter. Sonst, was ging denn bei dir die letzte Woche?
Ich war in Berlin für einen Dreh. Ich kann noch nicht sagen, für was, aber ich habe einen Friseur gespielt für einen Werbespot. Ich bin morgens, ich bin da Miles gefahren in Berlin, weil ich hasse öffentliche Verkehrsmittel. Und morgens um 7 Uhr, ich bin montags dahin gefahren, hatte da Fitting, also so Anprobe von Kostüm, bla, dies, das. Den Dienstag hatte ich dann frei, weil es waren 2 Drehtage, ich hatte halt nur eine Nebenrolle und an dem Dienstag wurde gedreht und an dem Mittwoch, mein Drehtag war erst am Mittwoch. Und bin dann am Montagabend bei einer Freundin in Berlin gewesen, abends mit Miles wieder zurück und habe das geparkt und wurde am Dienstagmorgen um 7 Uhr von einem Anruf geweckt, wo so ein Typ meint, ey, ich bin gerade vielleicht deine letzte Rettung. Du hast gestern deinen Miles voll in der Einfahrt geparkt. So.
Und der hat's weggemailt.
Und das, nee, und ich hab's erst gar nicht gecheckt. Ich dachte, das wäre jetzt irgendein Typ, der meine Nummer sich von Miles besorgt. Ich hab gar nicht, und meinte noch so, sag mal, hast du nicht Miles? Weil der wollte ihm so sagen, so, Bro, kannst du das nicht eben wegfahren? Ich paypal dir ein bisschen Geld so als Dank, dies, das. Weil ich gar nicht gecheckt habe, dass ich halt Miles selber. Und der Typ so, ja, habe ich, aber ich bin von der Hotline, so. Ah, okay, hab's dann erst gecheckt. Und er meinte, dass wohl schon Abschlepper gerufen wurde. Ich also irgendwie so voll verpennt mich in meinen Jogginganzug gezwängt, rausgerannt zu dem Auto, wo dann auch schon so zwei schimpfende Handwerker standen, aber ich bin ja clever. Ich habe einfach gesagt so, hä, keine Ahnung, ich habe dieses Auto jetzt gerade hier gemietet, reserviert. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt. So, das ist ein Carsharing-Auto, seht ihr schon. Ich habe das doch nicht hier geparkt, Leute, ich bin doch nicht doof. Eingestiegen und weggefahren.
Sehr gut.
Ja, das wäre sonst richtig teuer gewesen. Vor allem, ich habe am Vortag mich noch mit Timmy getroffen und da wurde so ein Miles abgeschleppt und ich meinte noch, oh, das ist mein Albtraum, ne? Das ist richtig teuer und dann will Miles von dir noch extra Gebühr. Und am nächsten Tag wäre mir das fast selber passiert. Naja.
Gott sei Dank. Nee. Hast du wieder gutes Karma gehabt? So.
Habe ich. Ey, und mir ist eine extreme Wissenslücke zum Thema DDR bewusst geworden. Und erzähl. Zwar, was den Verlauf der Mauer angeht. Ich wusste halt, dass die neuen Bundesländer, na, kannst du sie aufzählen? Was sind die 5 neuen Bundesländer?
Thüringen, Sachsen, Mecklenburg-Vorpommern. Ja, boah, Bruder, dann hört's auf.
Sachsen-Anhalt und Brandenburg.
Und Sachsen und Sachsen-Anhalt sind 2, ne?
Ja, und ich habe mich immer gefragt, wie es sein kann, dass die Mauer durch Berlin verlief, weil dann muss ja die DDR quasi so ein riesen Bogen reingemacht haben in die DDR und dann wieder raus, weißt du, damit die Mauer durch Berlin verläuft, weil Berlin ja mitten im Osten ist. Auch. Hat es?
Nee, hat's. Ja, klar, so eine Ecke abgeschnitten so.
Wie meinst du? Erklär mal. Also, dass also quasi so ein, Westdeutschland so ganz, Westdeutschland ging so ganz weit in die DDR rein, meinst du, bis Berlin ging durch Berlin und dann war da wie so ein Schlauch, der in die DDR reinragte.
Nicht wie ein Schlauch, wie so ein Drittel im oberen nordöstlichen Teil so mäßig abgeschnitten, oder nicht?
Nee, Berlin, Westberlin war tatsächlich eine Exklave. Also es war einfach im Osten in der DDR war ein Teil von Berlin, der einfach Westdeutschland war. Aber es war komplett, also es war alles DDR und nur dieses kleine Stück West-Berlin.
Ach so, meinst du das? Ach ja, okay, ja, ich verstehe.
Und dieses
okay,
kleine okay. Stück West-Berlin war einfach mitten in der DDR, aber das war westdeutsches Staatsgebiet mitten in der DDR, quasi eine
so deutsche Lesotho.
Westdeutsche, ja genau, westdeutsche Exklave. Wobei
wie hieß denn das nochmal? Du hast doch mal so
ein Funfact der Woche, Digga. Ich hatte mal dieses, das war, ich glaube, auf Schweizer Staatsgebiet.
Und Inselstaat oder so ein Shit?
Nee, es heißt Exklave. Exklave ist zum Beispiel Alaska, ist theoretisch ein Exklave, aber es ist nicht komplett von Staatsgebiet umgeben. Ey, richtig peinliche Wissenslücke zum Thema DDR. Ich wusste nicht, dass scheiß West-Berlin einfach komplett umschlungen vom Osten war, von der DDR.
Generell eigentlich so voll die crazy History, die man aber, finde ich, im Verhältnis gesehen in der Schule relativ wenig so behandelt hat. Ja. Ne? Also eigentlich ist das schon abgefahren, was da in Deutschland für eine Zeit geherrscht hat. So.
Und das ist ja gar nicht so lange her. Das ist also 89, Alter. Ich bin ein Jahr später geboren. Das ist jetzt nicht so lange her. Und und das ist halt so absurd. Deutschland war einfach 2 Länder, ne? Wenn man heute so hört, irgendwie Bosnien-Herzegowina, bla bla, da denkt man so, verrückt, weißt du, das war mal 2.
Ja, und Deutschland war nicht nur 2 Länder, sondern die eine Hälfte war, sag ich mal, eine Diktatur.
Ja,
so,
genau.
Digga.
Auf jeden Fall.
So ein Überwachungsstaat.
Du hörst so irgendwie so Länder und denkst so, oh krass, die waren bis vor ein paar Jahren noch getrennt. Aber Deutschland einfach das Gleiche. Da wurde einfach über Nacht eine Mauer gezogen, so teilweise durch Häuser, durch Familien wurden getrennt. Und wenn die auf die andere Seite zu ihrer Familie wollten, wurden die im schlimmsten Falle erschossen. So.
Ja.
Und das ist einfach noch gar nicht so lange her, weil irgendwie hat man es gar nicht so auf dem Schirm. Zumindest wenn man wie wir irgendwie erst in den 90ern geboren wurde. Mhm. So, dass Deutschland war einfach mal so absurd getrennt und man wurde an der Grenze erschossen, wenn man die...
Man denkt so, ja, Trabi und keine Bananen, haha, hihi.
Ja,
das war schon ein anderer Schnack da, Digga. Auch so diesen ganzen Stasi-Scheiß, so dass dein Nachbar oder pro Freundeskreis so gefühlt einer war irgendwie so... ich glaube, da gab es noch was anderes als Stasi. Das hieß dann irgendwie anders, so ein Begriff. Das waren dann so mehr oder weniger wie so freiwillige...
Ja.
DDR-Mitarbeiter in Anführungszeichen oder so Informationsbeschaffer abgefahren, Digga. Ich hatte mal so einen Arbeitskollegen, als ich so auf Schicht noch gearbeitet habe in einer Papierfabrik, der ist in der DDR aufgewachsen Und auch so Kleinigkeiten wie, ja, Digga, das Einzige, was du to go gekriegt hast, war eine Bockwurst, Alter. Da gab's keine Pizza oder so eine Scheiße. Alleine, wenn man sich mal sowas vor Augen führt, so, ja. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja.
Oder dass Leute teilweise 15, 20 Jahre auf ein Auto gewartet haben, weil es das einfach nicht gab, so.
Ja.
Ja, ist schon verrückt. Ich finde es zu wenig aufgearbeitet, weil das ja auch eigentlich relativ nah dran ist, so.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Irgendwas hatte ich gerade noch dazu. Ja, genau, dieses Stasi-Ding, dass ja wirklich die Leute sich so gegenseitig ausgespitzelt haben und man ja, Jahre später in diese Akten einsehen durfte. Und man dann teilweise festgestellt hat, so, ey, mein bester Freund in der Schule, Alter, war einfach Spitzel und hat irgendwie dem Regime erzählt, dass ich heimlich Westmusik höre. So, ist auch komplett absurd.
Das ist auch mal so eine Story gehört, dann sind da irgendwie Stasi-Mitarbeiter im Kindergarten und haben dann den Sandmann vorgespielt. Mhm. Und haben dann die Kinder gefragt, ob die das kennen, so, damit die rauskriegen, wer den Westfernsehen zu Hause hat und so. Richtig abgefahren, Digga. Richtig abgefahren.
Das ist komplett absurd, ne?
Was ich auch crazy finde, ist tatsächlich ja auch so ein Phänomen, dass ja dann nach der Maueröffnung ja auch viele sogar benachteiligt waren, die im Osten gelebt haben, weil sie irgendwie einen Job hatten, in einer gewissen Industrie Platz gefunden haben. Und dann auf einmal war diese ganze Ausbildung, diese ganze Vita, die hatten, nichts mehr wert. Und die waren, da gibt's ja immer noch heutzutage noch viele, die sagen, das war besser in der DDR. Weißt du, gut, die können vielleicht auch mit ihrer gewonnenen Freiheit nicht so richtig umgehen. Aber da gibt es auch viele, die sind hinten rübergefallen. Ich habe einen Mitbewohner gehabt in der WG und der kommt aus dem Osten und ist halt auch schon irgendwie Mitte, Ende 30. Der hat das noch mitbekommen. Und seine Eltern hatten so eine Glaser Kunstglas-Geschichte. Und die haben damals für die DDR, für Kirchen und so weiter und so fort diese Gläser gemacht. Und dann auf einmal öffnet sich die Mauer und du hast eine ganz andere Industrie oder andere Industriestränge und die waren einfach am Arsch, ne? Da musste die Mutter da irgendwie nähen gehen im Westen, weißt du? Da mussten die da umziehen, weil da war nichts mehr.
Ja,
und jetzt sind da überall Jalousien runter und irgendwie abgeschraubte Bushaltestellen und da geht gar nichts mehr, Alter.
Genau, wie wenn man früher zum Splash fuhr und du fuhrst so mit Leipzig und so gesungen. Und du merkst es, genau, schöne große Städte und dann fährst du durch so Dinger, die sehen aus
richtig deprimierend
wie dritte Welt und auf eine Art versteht man irgendwie, dass die Leute da Angst vor allem haben, was fremd ist, so. Was natürlich deren Einstellung nicht legitimiert, aber irgendwie, ja.
Es ist aber menschlich irgendwie.
Ja, ja. Auch, dass da die Mauer im Kopf immer noch existiert. Und so ist schon wild. Eine Freundin von mir kommt auch aus dem Osten und hatte auch echt wilde Sachen so erlebt, weil sie auch irgendwie Migrationshintergrund hat. Dann ist die Mutter noch eine Jüdin und weißt du, ist einfach so ultra, ultra wild da im Osten gewesen. Aber verrückt.
DDR. Ja, ich hatte früher einen Klassenkameraden in einer Unterstufe und der kam auch aus dem Osten und man hat ihn auch immer so, Digga, man war so 12, wir haben ihn alle Ossi genannt.
Ja.
Weißt du, dann hat er halt auch noch diesen hart, das ist ziemlich hart, so dieser Akzent so oder Dialekt. Und man hat das aber so, man hat unterbewusst oder als Kind ja gerade sowieso so Unterschiede gemacht so. Und selbst heute erwische ich mich dabei, wenn jemand diesen sächsischen Akzent hat, geht man automatisch davon aus, dass er irgendwie so bildungstechnisch so ein bisschen hinterher ist, zu einem selber im Vergleich, so, ne? Du ja auch, du machst ja auch gerne mal so einen Sachsenwitz oder so diesen Akzent. Am Ende des Tages, ich glaube, als wenn ich aus dem Osten kommen würde, mich würde das heftig abfacken,
auf
Alter.
Jeden.
Ja. Na, ich mach's auch, ne? Also, es war jetzt nicht hier ein Outcalling.
Auf jeden. Ich find's manchmal verrückt. Wir kommen ja beide aus einer Gegend, wo man sehr gutes Hochdeutsch spricht und ich kann mir das mal gar nicht vorstellen, wie man so, auch wenn du so aus Bayern kommst oder so und so einen Dialekt sprichst, den hier keiner versteht und dann sprichst du ja im Prinzip auf eine Art zwei Sprachen, weil du sprichst zu Hause dann eine komische Fantasiesprache, an alle Leute mit Dialekt, und kannst aber auch in den meisten Fällen in ein halbwegs sauberes Hochdeutsch switchen. Mhm. Schon wild.
Ja. Bei mir ist es so, würde ich sagen, 3/4 der Familie ist so plattdeutsch, ne? Mhm. Also man hat schon so da schon viele wenn ich jetzt, das merke ich manchmal gar nicht, so wenn Familienfeiern oder so sind, man hat schon viel so platten Schnack drauf, so dass irgendwie, aber jetzt auch gerade, gut, man macht es auch ein Bitte oder warte kurz, so und diese Dinger ist so ein bisschen platt norddeutsch.
Ja.
Oder was mir letztens auch aufgefallen ist beim Podcast anhören, ich sage immer 25. Solche Sachen. 25, das ist irgendwie sind so rausgebrabbelte Dinger, die man irgendwie so da mitbekommt. Keine Ahnung. Ich glaube, das kommt daher.
Irgendwas hatte ich das auch gerade noch mit der Freundin aus dem Osten, die hat auch irgendwas.
Ich weiß nicht mehr, aber jetzt sind manchmal diese. Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, ja.
Das ist auch so. Im Hessen sagt man dann gell oder so.
Ja.
Und der, ja. Naja, das dazu. Was, ey, wollen wir mal reinsliden, Meister? Hast du dein Mic?
Reinsliden in das digitale Gift der Woche.
Ja. Yeah.
Ich habe dieses Mikrofon noch nicht einmal in meinem Leben wieder aufgeladen. Ich bin irgendwie erstaunt, wie lange diese scheiß Batterien halten. Ich meine, ich benutze es auch nur einmal die Woche für ein paar Sekunden, aber dennoch, ich wüsste gar nicht. Ach, okay, ist so ein Standard-USB-Kabel, mit dem ich es aufladen kann.
Ja, chillig.
Okay, ich habe ein Gift
ich
auf
auch.
Meiner Liste.
Ich auch.
Möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Und zwar habe ich einen Film geguckt, auf Empfehlung von unserem guten alten Freund Lazy hat mir einen Film empfohlen von Netflix. Vielleicht hast du ihn auch schon gesehen, ich kann es mir gut vorstellen. Und zwar The Green Books.
Nee.
Super Film, wärmste Empfehlung. Kurze Story-Backup-Erzählung. Und zwar ist eine wahre Geschichte. Es geht um so einen Italiener, so einen Türsteher von so einem Nightclub in der Bronx, so 60er Jahre, ne, so kennt man ja diese klassische Italo-Mafia-New York-Zeit, so, ne? Dieses mit diesen Bowling-Shirts, diese dünnen Goldketten, Unterhemd drunter und dann diese dicken Italiener mit Goldringen, so, die sitzen dann da so in so Nightclubs und essen Pasta und so. Und er, dieser Nightclub muss irgendwie renovieren und er sucht dann einen Job, so, die Hauptperson.
Mhm.
Und bekommt dann, weil er in diesen Nightclubs, hat da mal irgendwie so Mafia-Don mal geholfen und dann ist er, jeder kennt ihn. Man weiß, du kannst dich auf ihn verlassen. Das ist ein Typ, der regelt Sachen so. Das ist kein Verbrecher so, aber der, wenn der einem in eine Fresse hauen muss, dann macht er das.
Mhm.
Ne, der kann so alles. Der kennt jeden, der ist so ein cooler Typ so. Und er kriegt dann so einen Anruf, da ist ein Doktor, der sucht einen Fahrer.
Das ist eine witzige Umschreibung von dir für einen coolen Typen. Der haut einem halt mal in die Fresse.
Hip-Hop, ja, ich finde, das ist ein stabiler Typ. Ja, so sehe ich das. So ist halt meine Sicht auf die Dinge. So, Digga, ich feiere Anti-Helden. Ich mag Leute, die einen übers Ohr gehauen haben. Ja. So bin ich halt. Auf jeden Fall geht er zu dem Bewerbungsgespräch und in so ein palastähnliche Wohnung, Digga. Alles steht voll mit Ming-Vasen, Digga. So crazy shit. Und dann kommt ein Typ rein, setzt sich auf den Thron. So ein schwarzer Dude, so behangen in so einem Umhang, so wie so ein afrikanischer König, so, weißt du, so ein Gewand an und so. Und dieser Italiener, der ist so, man hat schon so Ressentiments da mit Schwarzen. Italiener und Schwarze, die sind sich damals nicht so grün gewesen in New York, weißt du? Das war so eine Zeit, wo man auch so, das N-Wort war noch eine normale Bezeichnung, so. Man war so ein bisschen die Spaghetti-Fresser gegen die N-Wort, so oft. Das war so diese Zeit, so.
Mhm.
Und er, dieser Doktor anscheinend, ist aber Musiker. Das stellt sich dann raus so und begnadet, virtuoser Pianist so. Und der möchte durch die Südstaaten touren und Konzerte geben als schwarzer Pianist. In dieser Zeit, in den 60er Jahren, wo Sklaventum sozusagen noch legal war oder noch aktiv abging so. Und dieser Italiener soll ihn fahren und soll ihm einfach, wenn er Probleme hat oder wenn er irgendwas braucht, einfach helfen so. Ja, und dann ist das so ein bisschen, ja, ich weiß, will jetzt auch gar nicht zu viel vorwegnehmen, wobei es gibt keine Plot-Twist, wie auch immer. Also dieser schwarze Sänger ist halt in einer weißen Gesellschaft sozusagen als Entertainer unterwegs, genießt dadurch gewisse Vorzüge, aber bleibt halt immer in dieser Rolle des schwarzen Musikers zu stecken. Und dieser italienische Typ, der kann das gar nicht so richtig verstehen. Und im Laufe des Films entwickeln sich so gezwungene Perspektivwechsel. Dann muss dieser Italiener, weil er nicht so kultiviert ist wie dieser Musiker, draußen warten bei so einem Ballempfang und so ein Scheiß. Und das ist so ganz interessant, wie sich so die Sichtweisen beider auch wechseln. Ja, der Sänger, der hat nichts mit der schwarzen Kultur so mitbekommen. Der hat noch nie zum Beispiel Fried Chicken gegessen und in dem Film gehen die dann zu KFC und so, weißt du?
Mhm.
Weil der ist halt aufgewachsen in Russland, in so einer Musikuniversität so. Und ja, schöner Film. Also es gibt so, dieser Film, der lebt von diesen Lachern, die man so hat, weil man so emotional berührt ist, weißt du?
Ja.
Das ist jetzt so gar nicht so Comedy-Gold, aber man freut sich einfach irgendwie so. Keine Ahnung, ist echt ein schöner Film, Alter. Kann ich wirklich empfehlen. Der ist für jedermann, für jedes Alter, jede Frau, was auch immer.
Wie heißt der? Sag mal.
The Green Books.
The Green Books notiere ich mir auf jeden Fall.
Ja, ist wirklich super, auf Netflix.
Also die grünen Bücher oder die grünen Boxen?
Books, Bücher.
Bücher.
Also The Green Book war damals ein Prospekt, in dem stand, in welchen Hotels Schwarze unterkommen dürfen.
Auch das noch in den 60er Jahren?
Wie so ein Reiseführer.
Okay, krass, weil die Apartheid ja offiziell 54 endete, habe ich gerade.
Wir reden von Amerika, ne?
Ja, ja, aber die Apartheid in Amerika endete 54, habe ich gerade parallel.
Ich glaube, das Sklaventum ging bis 72, beziehungsweise diese
72?
Bis diese Trennung in Schwarz und Weiß, Whites only, Blacks only, öffentliche Toiletten, Restaurants und sowas.
Warte mal, der Film hat einen Oscar für bester Film 2019 bekommen, krass.
Der ist brutal geil.
Bester Nebendarsteller, bestes Original, habe ich überhaupt nicht mitbekommen.
Ja, super Ding. Ich meine bis 72, ich hoffe, ich habe jetzt keinen Scheiß erzählt. Timo, kannst du mal eben gucken, parallel. Ja, auf jeden Fall, ja, ich weiß nicht, wo ich stehen geblieben bin. Ja, super Film. Das ist alles, was ich dazu sagen kann.
Also das, der Reiseführer.
Genau, das war ein Reiseführer, also auch Restaurants.
Afroamerikanischer genau. Autofahrer, der von 36 bis 66 in den Vereinigten Staaten herausgegeben wurde. Crazy, okay. Ja. Läuft auf Netflix.
Ja, also ist, ja genau. Es ist natürlich so, dass jetzt nicht in ganz Amerika der gleiche Vibe herrschte, ne, was jetzt diese Schwarz-Weiß-Trennung abgeht, aber deswegen halt, weil die Südstaaten dann ganz aktiv befahren wurden, oder in dem Fall so eine Ausnahme war das halt, dass ein schwarzer Musiker da irgendwie eine Tour spielt, so. Und deswegen war das da natürlich nochmal eine andere Nummer. In New York war das sicherlich was anderes. Aber dann da in Texas und sonst was, wo die da lang gefahren sind. Ja, weißt du, was ich meine. Crazy Film, guter Film, richtig, richtig schöner Film, so ein Sonntagsfilm.
Ja, krass, verrückt. Ja. Passend zum Thema rassistische Arschlöcher ist auch mein digitales Gift der Woche. Und zwar ist es mal wieder ein Spotify Original Podcast, von dem ich sehr großer Fan bin. Wieder so ein Investigativer, und zwar hat er den Titel Boys Club, Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Und befasst sich vor allem mit dem Fall von Julian Reichelt, der ja Chefredakteur war.
Alte Koksnase.
Angeblich, wir wollen uns hier, weil die Bild-Zeitung,
der doch nicht,
wir wollen uns hier nicht mit Springer anlegen, aber vermutlich, mutmaßlich soll er mal Kokain konsumiert haben und auch seine Macht ausgenutzt haben, um mit Frauen sexuell aktiv zu werden. Also er ist einfach ein ekelhaftes Arschloch, das seine Macht.
Aber das war klar, ohne dass diese Kacke ans Licht kommt.
Macht, aber es ist ein wirklich sehr gut recherchierter Podcast. Ich finde dieses Spotify Original Podcast wie auch, wobei Cui Bono ist ja ein RTL Plus Podcast mittlerweile, aber es gibt viele gute Spotify Podcasts. Und auch der ist einer davon, genau, zeigt halt, wie Julian Reichelt so seine Macht ausgenutzt hat, geht aber auch auf die Geschichte von Axel Springer ein, wie Axel Springer schon von Anfang an größenwahnsinnig war. So ein gutes Beispiel ist zum Beispiel, als die Bild rauskam, ich glaube 54 oder so, war das noch die 10-Cent-Bild-Zeitung und dann sollte sie irgendwann 15 Cent kosten, aber Springer mochte das immer, dass man die so unkompliziert mit einer 10-Cent-Münze zahlen konnte. Also ist Springer damals ernsthaft zum damals regierenden Kanzler gegangen und hat den gefragt, ob man nicht eine 15-Cent-Münze prägen könne, damit man weiterhin die Bild mit einer Münze zahlen könne. Und ist komplett absurd, was da abgeht. Auch man hat ja grundsätzlich so eine Abneigung gegen Leute, die bei Springer arbeiten, aber dann kommen da zum Beispiel auch junge Redakteurinnen zu Wort, die irgendwie nach der Uni dann bei Axel Springer ihren Platz gefunden haben und beschreiben, wie, weißt du, wie man dann in dieses imposante Gebäude kommt und so einem irgendwie First-Class-Flüge da und dahin bezahlt werden und man irgendwann so gefangen ist, so Wolf of Wall Street-mäßig, weißt du, man ist mal so gefangen von dieser Macht und diesem Ding, in dem man hat, sodass sie dann plötzlich auch so Artikel geschrieben haben, die eigentlich gar nicht deren politischer Meinung entsprachen. Weißt du, eigentlich waren das so linke Studentinnen und dann haben sie, halbes Jahr später, haben sie plötzlich rechtspopulistische Scheiße für Springer geschrieben oder den guten alten Witwenschüttler gemacht, weil Bild-Zeitung liebt es ja auch, Angehörige so lange zu belästigen, bis sie irgendwie Bilder der toten Kinder rausrücken und sagen dann in Zweifel, sonst machen wir das Foto halt in der Leichenkammer, da sieht dein Sohn aber nicht mehr so gut aus, weil das einfach richtig ekelhafte Bastarde sind. In einer Folge kommt auch ein aus Senegal, Kongo, ich weiß es gar nicht mehr, ein Geflüchteter auf jeden Fall zu Wort, dessen Sohn bei der Flucht gestorben ist und der auch von Bild so ekelhaft instrumentalisiert wurde. Und dann hieß es, weißt du, der hätte da irgendwelche Aufstände gemacht, aber es ist einfach so die ärmste Sau, Alter. Und dann wird der aber noch, also Springer, Axel Springer Verlag, alle Zeitungen dieses Mediums, besonders natürlich die Bild-Zeitung, einfach niederträchtige Medien. Und das kommt in diesem sehr gut recherchierten Podcast namens Boys Club, exklusiv auf Spotify. Auf jeden Fall nochmal raus. Jeden Montag gibt es eine neue Folge. Ich glaube, insgesamt 8 aktuell sind 4 draußen. Und absolute Empfehlung von mir, weil, ja, zeigt nochmal gut auf, wie Springer tickt. Ist verrückt.
Ich habe ja mal 2 Semester unerfolgreich Medienkommunikation studiert. Und da gab es auch einen, ist mir egal, ob du das jetzt vielleicht gerade hörst, der war die übelste Pfeife, Digga, die übelste Pflaume. Und der ist bei Bild gelandet. Ja. Also das passte wirklich wie die Faust aufs Auge. Das war so ein richtiger, so ein unangenehmer Typ einfach. Du saßt mit 10 Leuten in der Runde, alles chillig. Und dann hat der so manchmal so einen Spruch rausgekommen, wo du so gedacht hast, Digga, du hast die Stimmung gerade, das ist so würdelos gewesen, der Typ. Ja, so, ja. Weißt du, was ich meine? Es gibt so Leute, die bringen dann so ekelige Aussagen, die sind so, das hat auch nichts mehr mit einem schwarzen Humor zu tun, weißt du, sondern die sind einfach nur abwertend und irgendwie so unter der Gürtellinie gewesen. Und das war genau so ein Fatzke, Alter.
Da wird halt auch aus SMS zitiert, die geleakt wurden, die auch wirklich absolut abschätzig gegenüber, oder was heißt abschätzig, rassistisch gegenüber muslimischen Menschen gegenüber Ostdeutschen, gegenüber Frauen sind. Mhm. Und das ist einfach unfassbar. Auch der ganze Bums gehört. Also es gehört ja eigentlich Friede Springer, der 5. Ehefrau, glaube ich, von Axel Springer. Und sein anderer Typ leitet das gerade, mir fällt sein Name nicht ein. Aber der hat sich zum Beispiel so eine fette Villa in Brandenburg gekauft und da war so ein öffentlicher Park neben. Und er meinte so, ja, ich renoviere jetzt den Park, aber dafür möchte ich den am Wochenende nur für mich nutzen dürfen. Weißt du, so ein riesiger öffentlicher Park.
Ah, so ein Shit hätte ich auch
gemacht. Ja, aber jetzt hat man sich geeinigt, dass er am Wochenende nur noch ein Drittel, aber einfach, weißt du, so Menschen sind das, so größenwahnsinnige Hurensöhne, die jetzt einfach so, ja, der Drittel des Parks gehört jetzt mir. So, und was ist dabei, ey? Unfassbar auf jeden Fall. Hört euch den Podcast an. Ja, ey, und liebe Springer-Leute, wenn wir euch hier beleidigt haben, dann natürlich nur auf satirischer Art und Weise, ja, niemals würden wir euch beleidigen. Genau, ist nur Kunst. Bitte verklagt uns nicht.
Wir meinten das alles gar nicht so. Wir meinten euch auch nicht. Wir haben wen anderen gemeint.
Genau, der Podcast ist gar nicht so gut. Eigentlich seid ihr die Guten. Sorry nochmal.
Ja. Ja, ey, apropos faszinierende Leute und so. Nee, ich weiß nicht, du hast nicht von faszinierenden Leuten. Egal. Ich habe jemanden kennengelernt, Digga. Ich habe jemanden kennengelernt durch einen Zufall. Ich habe euch schon kurz davon erzählt. Und zwar, Digis, wenn ihr mal kurz Zeit habt, dann googelt es mal. Und zwar Tundu Lissu habe ich kennengelernt. Tundu Lissu ist ein Anwalt und politischer Aktivist aus Tansania. Und zwar Tundu Lissu war einer der Herausgeber der List of Shame. Und zwar die List of Shame ist eine Liste, in der korrupte Politiker und Machthaber oder wie auch immer Leute, die Einfluss haben, outgecalled wurden in Afrika. Genau, und Tundu Lissu wurde als auf dem wurde ein Anschlag verübt. Der wurde mit 16 Kugeln getroffen, hatte seiner Angabe nach 25 Notoperationen, also bei Wikipedia steht 19, auf 25 Mal wurde er operiert, er hat das ganz knapp überlebt. Bei Wikipedia steht, der Präsident reagierte geschockt bei Twitter. Aber Tundu Lissu hat mir selber gesagt, dass der Präsident das selber veranlasst hat. Also der wurde vom tansanischen Geheimdienst mit einem Mordauftrag hat das knapp überlebt, wurde dann 5 Jahre lang in Belgien, wurde ihm Exil gewährt. Und wie ich mit ihm in Kontakt gekommen bin, ist ein bisschen längere Geschichte, aber verrückt. Du läufst jemanden über den Weg, so du denkst so, ja, keine Ahnung, was der macht, der arbeitet hier und da, der macht so, hat ein Kind und eine Frau und so. Und dann erzählt er dir so eine Story, Bruder, ich hatte so eine Gänsehaut, ne?
Ja, krass.
Abgefahren, was für ein Typ, Mann. Und ich habe ihn gefragt so, why did you do it? Und er so, ja, because I thought it was the right thing, so.
Ja.
Einfach nur so, und er sagt, er hätte auch mitmachen können, so, und er hätte einfach mitverdienen können. Da waren so viele, die ihn mundtot machen wollten, die hatten ihm einfach gesagt, hier, ey, jetzt nimm die Summe X und halt's Maul, Alter. Ja. Und es wäre so einfach gewesen, da einfach mitzumachen in Tansania bei dieser korrupten Politik. Ja, crazy Typ, Mann. Sehr beeindruckend. Tundu Lissu, falls du das hörst, du sprichst aber kein Deutsch, egal. Du bist ein heftiger Typ, Mann. Ich war nachhaltig beeindruckt davon und habe oft daran gedacht.
Der ist jetzt tatsächlich nach Tansania zurückgegangen, habe ich gelesen.
Genau.
Ne? Krass.
Mhm. Ja, aber mit Personenschützer und so.
Wobei das Attentat hat ja auch in Belgien stattgefunden. Also sicher war er offenbar nirgendwo auf der Welt.
Ist schon crazy, ne? Der hat erzählt, der Präsident hat wohl, hat sich geweigert zuzugeben, dass es Corona gibt, so. Mhm. Oder nee, wie war das noch? Er sagte, es gibt keine Corona-Heilmittel, Gott wird uns heilen, so. Und hat dann alles irgendwie geöffnet, kein Lockdown und so. Und ist dann aber wohl an Corona gestorben. Also so, das ist so ein bisschen beschreibend. Ich will das nicht über einen Kamm scheren, aber ich weiß auch, dass zum Beispiel Jacob Zuma, der Präsident von Südafrika, ich weiß auch nicht, ist er immer noch an der Macht oder der ehemalige?
Nee, ist er, glaube ich, nicht mehr.
Auf jeden Fall hat Jacob Zuma mal wohl Sex gehabt mit einer Frau, die nachweislich HIV-positiv ist. Und dann hat man ihn dazu interviewt und befragt, so, was sagen Sie dazu, Herr Zuma, dass sie Sex hat mit einer HIV-positiven Frau? Und dann meinte er so, ja, ich habe ja danach geduscht. Digga, das ist einfach der Präsident, so, weißt du?
Ja.
So, da, also, es ist wie so eine Comedy-Show, Alter, weißt du? Keine Ahnung.
Bis 2018 war er im Übrigen Präsident. Es gibt so geile Videos, weil sein Englisch ist ein bisschen abenteuerlich.
Ja,
wo er so aufregt, Insel Beninging.
Ja. Naja, das dazu, crazy Typ.
Ja. Ja, Mann. Nice.
Timo.
Leg dein Elfbar zur Seite und hau mal was raus hier.
Bist du jetzt auch einer von denen geworden, du Ekliger? Zeig mal, was raus da für eine Maschine. USB-Stick am Rauchen wieder.
Ja, hier so ein Stick. Also es ist auch keine Elfbar, aber ich rauche hier nicht im Büro. Und damit ich das mit euch beiden hier aushalte, muss ich mir so ein
Stark.
So ein E-Kram reinziehen.
Krass, Alter, Punchlines.
Krank. Aber der hatte so ein Display, der ist wenigstens wiederverwendbar, oder? Und nicht wie Elfbar, dass du Elektroschrott kaufst und dann im Müll schmeißt? Nee, ist schon wiederverwendbar, ja.
Sehr gut. Er ist biologisch abbaubar, so ein Elfbar, habe ich gehört. Hat der Präsident von Tansania gesagt.
Okay, wir haben eine Zuschauerfrage von Mike. Und Mike möchte gerne von euch wissen, wie ihr dazu steht, dass die AKWs in Deutschland abgeschaltet werden.
Mike will mich in Bedrängnis bringen. Uns.
Ey, ich muss gestehen, ich habe keine so richtige Meinung
ich
dazu.
Ich auch nicht. Ich weiß, ich bin da nicht so im Thema zu genug, Digga. Ich weiß nicht, Alter, was ist jetzt beschissener?
Ja, korrekt. Ich weiß nicht, ob wir genug erneuerbare Energien haben, ob das jetzt bedeutet, dass RWE noch mehr Dörfer wegbaggert, weil wir das mit Braunkohle gewinnen müssen. Ich bin leider nicht so sehr im Thema drin, muss ich an dieser Stelle gestehen.
Ich weiß auch nicht, inwiefern das richtig ist, sich von anderen abhängig zu machen, keine Ahnung.
Genau, und absurd ist natürlich, dass die ganze französische Grenze so mit Atomkraftwerken vollsteht. Es gibt einen so ein richtig geil, warte, ist es ein französisches? Ich glaube, es ist ein französisches AKW und das ist wie so eine Landzunge, die nach Belgien reingeht. Weißt du, so eine 10 Kilometer lange Landzunge, die geht nach Belgien quasi rein. Und an die Spitze hat Frankreich ein AKW gebaut. Also das AKW ist quasi mäßig in Belgien drin. Aber geht durch so eine kleine Landzunge, ist es auch mit Frankreich verbunden. Auch richtiger Boss-Move. Das ist auch viel
Pseudo-Scheiß. So, weißt du, dann Deutschland sagt dann, nee, wir haben nichts mit zu tun. Aber dann ziehen die sich von 15 Kilometer entfernt dann die Scheiße. So.
Ja,
keine Ahnung, Mike, Digga. Sag du mir, was ich davon das Verhalten habe. Ich weiß nicht.
Ich glaube,
erstmal, wir sitzen hier alle mit Equipment, Digga, und sitzen hier rum mit Elektro-Dings. Timo raucht eine Festplatte, so, weißt du?
Ja, gut. Aber wenn seine Festplatte auf den Boden fällt, dann ist nicht alles im Umkreis von 500.000 Kilometern versorgt.
Nein, ich meine damit, wir ziehen uns aber auch gerne den ganzen Strom und Technik und alles geil und wir sind hier voll die Roboter schon, Digga, mit Kopfhörer. Dann, die Scheiße muss auch irgendwo herkommen, der Strom, und muss auch bezahlbar sein, so auf den, so, weiß nicht, Alter. Boah, keine Ahnung, Mann.
Ja, ich meine, als Tschernobyl damals in die Luft geflogen ist, konnte man das bis hierhin messen. Also Atomkraft ist natürlich nicht ohne. Das Witzige, oder was heißt witzig? Ich sag schon wieder witzig. Das gar nicht mal so Witzige ist ja, dass es auch immer noch keine gute Lösung gibt, wo wir mit dem Atommüll hingehen. Es gibt dieses Zwischenlager in Gorleben, wo das jetzt alles in so einem alten Salzstock reingeschmissen wird. Aber was man auf Dauer damit macht, weil die Dinge ein paar Millionen Jahre glühen, weiß man auch nicht. Ich habe neulich so eine Doku gesehen, dass es zum Beispiel eine eigene Wissenschaft ist, wie man nachfolgende Generationen darauf aufmerksam macht, dass sie da auf gar keinen Fall buddeln sollen, weil sonst sie alles um sich herum in hunderten Kilometer Entfernung verseuchen werden, weißt du? Und dann gibt's so Leute, die so Piktogramme machen, aber du darfst es halt auch nicht so machen, dass die Leute denken, man soll da nicht hin, weil da ein wertvoller Schatz ist, so, weil du weißt ja auch nicht, ob die Menschen in 1000 Jahren klüger oder dümmer sind als wir heute, so, weißt du, es ist so richtig kompliziert, dass über Generationen, ich meine, wir reden hier von tausenden Jahren, das erkenntlich zu machen, dass an dieser Stelle verficktes Gift ist, was noch tausende von Jahren strahlen wird und dass nicht irgendwelche Generationen das ausbuddeln und damit ihr Ende besiegeln.
Also ich check nicht mal, ist dieser Stoff, der in diesem Atom-Shit drin ist, Uran oder so, ne? Das ist doch ein Abbaumaterial. Ist das dann sowieso von Anfang an schon scheiße so? Weißt du, gibt's das schon oder wird das erst scheiße, wenn man das so bearbeitet, behandelt?
Nee, das sind ja die Brennstäbe sind ja radioaktiv. Und ey,
weil man die auflädt oder was?
Ich hab gar keine Ahnung.
Ich hab auch keinen Plan.
Nein, man packt da irgendwo Uran hin, aber ich weiß auch nicht, wo man Uran herbekommt.
Lass das einfach in den Osten bringen da, weißt du, da wo eh keiner mehr wohnt.
Ja, ey, und dann packt man es auch in so Fässer, die einfach rostanfällig sind. Ich check auch nicht.
Und dann, ja, Homer Simpson hat den Finger auf den Knopf, Alter, keine Ahnung.
Ey, komm, Timo, du kannst uns doch bestimmt erklären, wie so ein scheiß Atomkraftwerk funktioniert, oder?
Timo, google mal eben die atomare Zusammensetzung von nuklearen Reaktorstäben und erklär das mal eben kurz.
Und wie kommt man an Uran?
Ja, und wie funktioniert das überhaupt alles generell? Und was ist eine Alternative, Timo, google das mal eben schnell.
Wo geht das hin, das Rotenklo?
Also werden da nicht irgendwelche Teilchen beschossen oder so?
Und ja, durch gut.
Diese freigesetzte Energie entsteht quasi Strom.
Das
ist so 10. Klasse so. Atomkraftwerk.
Ja, keine Ahnung.
Und irgendwie ist das immer in so riesigen Schwimmbädern, weil das muss alles gekühlt werden. Ey, keine Ahnung.
Ja, Mann.
Wild. Eine Serienempfehlung an dieser Stelle, übrigens eine der besten Serien aller Zeiten, Tschernobyl auf Netflix, Sky. Ihr werdet schon finden. Heftig produzierte Serie. Krank.
Ich habe mal ein Mädel kennengelernt in einer Bar, die hat, das habe ich vielleicht auch schon mal erzählt, die hat mit so anderen zusammen einen Film gedreht, den gibt es auch auf Amazon Prime, die ist nach Tschernobyl gegangen und hat dann hat da so gezeltet und so, und da gibt es wohl diesen Mythos von Stalker. Stalker sind wohl so Leute, die da halt in diesem Tschernobyl-Gebiet da leben und so, shit, Digga, und da haben die das so mäßig wie Blair Witch Project so ein Ego-Perspektiven-Film gedreht. Ja, keine Ahnung.
Okay, also pass auf, ich habe mal eingegeben, wie funktioniert ein AKW? Im Atomkraftwerk wird Strom durch Kernspaltung erzeugt. Durch die Spaltung des Urans wird Wasser aufgeheizt und Wasserdampf gewonnen. Der Wasserdampf treibt wiederum eine Turbine an, die an einen Generator gekoppelt ist. Dieser Generator erzeugt den Strom im Kernkraftwerk. Einfach eine Turbine, die mit Wasserdampf angetrieben wird, und dafür bringt man einfach Uran zum Verglühen?
Ja, weil dieses Uran wahrscheinlich so brutal ergiebig ist in der Portion sozusagen. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also diese Energieumsetzung von diesem kleinen Atom ist halt x-tausendfach höher als von einem Kohlebrikett so auf den.
Guter Vergleich, ja. Und Uran, die größten Uranförderländer sind derzeit Kanada, Australien, Kasachstan, Niger und Russland. Weitere Produzenten, aber wie produziert man die Scheiße denn? Wie viel kostet
eigentlich? Keine Ahnung, Digga.
Uran ist
alles
ein Metall.
Fake, das gibt's gar nicht, Mann. So. Wenn ich mir was nicht erklären kann, dann ist es irgendwie eine Verschwörung, Digga.
Ja. Ist Uran immer radioaktiv? Verrückt. Wild. Ja, Atomkraft.
Ja.
Wenn ich das alles so lese, finde ich es vielleicht ganz gut, dass es die nicht mehr gibt jetzt. Zumindest in Deutschland. Auch wenn sie dann 20 Kilometer weiter an der französischen Grenze direkt bei uns stehen und wir trotzdem gefickt sind, wenn die Scheiße in die Luft geht.
Ja.
Ich wollte gerade sagen, also ich glaube, das macht keinen Unterschied so richtig.
Ey Jungs, ich gehe ganz kurz für kleine Mädchen, wenn ich wieder da bin, spielen wir was, oder? I'm back, bitches.
Yo, ich habe gerade noch hier einen kleinen Funfact gefunden, um den Bogen nochmal zu schließen zu DDR. Mhm. Die war damals nämlich weltweit der drittgrößte Uranproduzent.
Ich glaube, die haben aus dem letzten Loch gepfiffen, wenn es um so Wirtschaftszuwachs ging, haben die jeden Scheiß gemacht, Alter.
Ja.
Da gibt's doch auch diesen Ort. Der ist so brutal verseucht. Ich weiß aber nicht mehr warum. Irgendwie irgendein Scheiß. Die haben das so heftig verseucht mit irgendeiner Produktion, dass die Luft so assi war, dass da Leute massenweise irgendwie an Krebs erkrankt sind und so. Da gibt's so eine ganz wilde Doku. Da war fingerdick irgend so ein Scheiß Ablagerung in der Luft und so, weil die da irgendwas produziert haben ohne Filter, Digga. Gib ihn einfach Vollgas. Und dann die Spätfolgen, das juckt dann auch keinen mehr so nach dem Motto.
Menschheit schon crazy, ne? Also sowas wie Atomkraftwerke bauen und sowas. Stell mal vor, die ganzen klugen Menschen wären tot, Alter. Nur noch so Leute wie wir wären da.
Ich habe letztens so einen Spruch gehört, da hat einer gesagt, alles ist logisch, außer die Menschen.
Deep.
Ja, ich fand das irgendwie cool.
Bei dem Atomkraftwerk in Lingen haben die wohl vor ein paar Jahren mal Ja, haben die vor ein paar Jahren mal einen Test gemacht und haben quasi einfach da angerufen und haben gesagt, so Katastrophenfall, ihr habt jetzt einen Reaktorschaden, was auch immer, organisiert euch. So einfach als, ne, als Test so. Und das hat, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, 1,5 Stunden gedauert, bis sie die erste Meldung rausgegeben haben, so nach dem Motto, ey, hier gab es einen Vorfall, so bringt euch mal in Sicherheit. Weil die intern nicht wussten, wie die Zuständigkeiten sind. Also wer macht jetzt was und mit wem müssen wir reden und an wen geben wir welche Nachrichten, was prüfen wir, was gucken wir. Und dann haben die auf so einer Karte eingezeichnet, in welchem Bereich des Landes quasi diese atomare Strahlung über den Wind dann schon verteilt worden wäre.
Alles schon Feierabend.
Und da war so von Osnabrück bis Münster war alles weg.
Alles brach.
Alles weg. Scheiße. Nur weil die nicht wussten, wen müssen wir jetzt wann anrufen und Junge. Wer kriegt welche Meldungen so.
Das war auch bei Tschernobyl der Fall. Irgendwann haben in Deutschland die Warnsysteme angeschlagen, weil irgendwo in Russland, beziehungsweise Tschernobyl liegt, glaube ich, in der Ukraine, so ein Atomkraftwerk in die Luft gejagt, geflogen ist.
Crazy. Ja, aber die haben es ja, glaube ich, noch zurückgehalten, ne? Die haben das ja, so ein bisschen unterdrückt, sag ich mal.
Das wird auch ganz gut in dieser Serie. Russland sagt natürlich, die wäre zu einseitig und falsch, aber es zeigt schon, wie da versucht wurde, das zu vertuschen und wie auch so Bergleute dann in den sicheren Tod geschickt wurden, weißt du? Oder es gibt ein Bild in der ersten Folge, wo so Kinder auf so einer Brücke spielen in so atomarem Staub, der niedergeht. Und du weißt, Alter, all diese Kinder auf der Brücke sind tot.
So ja, oder zumindest, also auf kurz oder lang, ja. Man stirbt ja, glaube ich, dann an den
Ich glaube, alle, Schäden. Es gibt zu den Kindern, glaube ich, das ist auch eine wahre Geschichte, irgendwie sogar so ein Wikipedia-Artikel. Und ich glaube, innerhalb von einem Jahr waren alle Kinder, die auf dieser Brücke im atomaren Regen gespielt haben, tot.
Digga. Auf jeden Fall an dem Tag in Lingen bei dem Test, da hat einer richtig heftig geschwitzt, Alter. Irgendeiner hat richtig in seinem Benz richtig Arschwasser gehabt. Verdammte Kacke. Das war so ein schwarzer Tag. Da ist so alles schiefgelaufen, was schieflaufen konnte. Der eine hatte keinen Empfang, dann war der Stellvertreter im Urlaub, irgend so eine Kacke. Einer hat richtig Arschwasser gehabt zu Hause. Der hat abends seiner Frau gesagt, ich kacke ab, Alter.
Ich hatte dir doch eine Mail geschrieben.
Verdammt, Alter. Ach, das sollte das heißen. Alarmstufe rot. Ich dachte, es wäre...
Ich dachte, du wolltest eine rauchen.
Junge, er hat so einen Abend vorher noch so, war so schützenfest in seinem Ort, da hat so noch richtig einen reingetan und dann ist so 9:15 morgens, er schleppt sich so ins Büro und dann ja, alles voll kacke, der Tag, Alter. Und er kriegt so richtig einen drauf. Ja, Mann. Anton Thom, A. Thom, es heißt er ja, der Chef. Ja.
Ist das eigentlich das AKW neben dem Abi-Festival-Gelände? Nee, das war schon stillgelegt. Das war ein aktives AKW?
Ja.
Krass.
Ist doch immer noch, oder? Keine Ahnung.
Ich hatte immer das Gefühl, dass das irgendwie stillgelegt war.
Ich glaube, das wurde jetzt vor kurzem, vor einer Woche oder so, vor 10 Tagen, 9 Tagen, wurde das abgeschaltet. Ja, also ich glaube, Lingen war eins der letzten. Die wurden ja nicht alle am selben Tag abgeschaltet. Lingen war irgendwie, ich glaube, am 15. oder so. Okay, crazy. Aber die sind ja nur abgeschaltet, ne? Also es dauert noch irgendwie 10 Jahre oder so, bis die halt komplett dörr sind.
Verrückt. Abi-Festival heißt jetzt Lautfeuer, richtig Wacker-Name.
Übelst, Alter.
Lautfeuer.
Richtig kacke. Irgend so richtige Tumblr-Name, Digga. Ekelhaft.
Ich meine, Abi-Festival ist auch irgendwie ein Wacker-Name, aber ehrlich
gesagt. Ja, da war es aber wenigstens das, was es ist.
Es war ehrlich, von Abiturienten gedödelt. Ja. Naja, Timo.
Let's play.
Yo, wir spielen heute gar nicht mal so richtig.
Und hier ist der Jingle.
Den Wind der Welt der Botanik?
Warte, Physik.
Ist es Technik oder ist es gar nicht mal so richtig?
Die ist auf einer Kuh drauf.
Richtige Antwort.
Gar nicht mal so richtig.
Übertrieben
gar
krass.
Gar nicht mal so richtig.
Ein ganz
Wir haben auf einer Kuh draufgeschrieben.
Richtige Antwort.
Okay. Erste Frage. Warum puzzeln seit 2017 Angestellte des Weißen Hauses immer wieder während ihrer Arbeitszeit.
Puzzeln?
Da muss ich dazu sagen, mittlerweile machen sie es nicht mehr. Das ist vielleicht schon so ein kleiner Hint.
Hat es mit Trump zu tun?
Ja.
Ich kann es nicht lösen.
Okay.
Irgendwie um die beide, der wollte den, die kognitiven Fähigkeiten, die wollte die so ein bisschen bei der Stange, bei der Laune halten, so mäßig, dass die dann nicht nur rumsitzen und Kaffee saufen, dann kann er das überwachen, ob die, dann kann er vielleicht überwachen, ob sie dann wirklich da waren und irgendwie was gemacht haben.
Könnte sein, dass er sich das dabei gedacht hat, aber nee.
Aber wir reden von einem klassischen Puzzle, das ich kaufen kann?
Nein.
Okay, es wurde etwas zusammengepuzzelt, also kann zum Beispiel auch eine zerschnitten. Wurden da nicht Akten geschreddert?
Ich weiß es.
Ja.
Er hat die geschreddert, der Idiot, oder schreddern lassen. Und dann hat er einen auf den Sack gekriegt und dann hat er gesagt, so, jetzt stellen wir hier 5 Azubis ein auf den, die müssen den ganzen Tag puzzeln, Alter.
Ja, lassen wir mal zählen. Also er hat, glaube ich, auch Akten geschreddert. Aber er hatte die Angewohnheit, dass er Dokumente, die quasi für ihn erledigt waren, hat er zerrissen. So, und es geht natürlich nicht, weil du ja eine Aufbewahrungspflicht hast.
Das wusste er nicht, Donny.
Und der alte Geschäftsmann, weil weiß man ja, im Business gibt es ja keine Aufbewahrungspflichten.
Wir haben uns auch über afrikanische Präsidenten lustig gemacht, ja. Digga. Einfach der genauso ein Pfeife, Digga.
Ja. Ja, ich habe die ja gesehen, ich weiß ja, was da drin steht. Da gab es wohl mehrere Fälle, auch dass nach seiner Amtszeit quasi noch Dokumente irgendwie angefordert wurden von irgendeiner Behörde, die da was geprüft hat und die haben halt dann so zusammen gepuzzelte Dokumente bekommen, also zusammengeklebte, weil er die halt immer zerrissen hat.
Unglaublich.
Ja, okay.
Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Und zwar, warum sieht man in Schweden an den Türrahmen von immer mehr Geschäften rote, grüne und gelbe Striche?
Nochmal.
Warum sieht man in Schweden an den Türrahmen von immer mehr Geschäften rote, grüne und gelbe Striche?
Sind die da aus Versehen da gelandet oder hat man die absichtlich aufgetragen?
Die wurden absichtlich aufgetragen.
Okay, also es ist eine Kennzeichnung, dass in dem Geschäft etwas nach Schema grün, rot, gelb läuft. Vielleicht irgendwie so eine Einteilung oder Kategorisierung in so eine Nachhaltigkeitsgeschichte. Der eine heißt grün in der Nachhaltigkeit, der andere ist rot, der andere gelb. So, weißt du, wie so eine Nutri-Score mäßig für...
Nein, es sind aber an allen Türrahmen alle drei Farben vorhanden, also genau.
Hat das was mit einer Ampel zu tun irgendwo?
Nein.
Ist es eine Solidarisierungsgeschichte?
Nein.
Eine staatliche Vorgabe?
Das weiß ich nicht, glaube ich aber nicht, nein.
Ist es eine Pflicht?
Nein.
Also aus freien Stücken entscheiden sie sich, das auch da aufzu. Es gibt Informationen über ein etwas, was mit dem Geschäft zu tun hat.
Ja.
Es ist relevant für die KundInnen.
Ja.
Im Wenn man das für Sinne sich selber schon. Relevant finden will, ja.
Ja.
Betrifft es was irgendwas mit Nachhaltigkeit zu tun?
Ich sag mal, nicht im Sinne der Umwelt.
Im ökonomischen Nachhaltigkeit?
Ja, weitestgehend.
Gibt es Aufschluss über die Arbeitnehmer da?
Könnte unter Umständen sein, ja.
Ist es schlecht, wenn die das nicht haben? Aus deiner Warte heraus, aus deiner Sicht heraus?
Also ich finde es schon nützlich, muss ich sagen, ja.
Schwierig, Digga. Hast du einen kleinen Tipp oder so? Oder Robert, willst du nochmal?
Nicht.
Also es hat schon was mit einer Einordnung zu tun, aber nicht irgendwie mit dem Beispiel, was du gerade hattest, so nach dem Motto Nachhaltigkeit oder sowas.
Ist das irgendwie so eine, sind das gastronomische Betriebe?
Mit Sicherheit auch.
Unter anderem. Ja. Okay, also es ist jetzt nicht nur Einzelhandel oder nur Friseurläden, sondern kann jedes Geschäft, kann sich das da an die Tür malen.
Auch Banken.
Schwierig, Digga.
Es hat was mit Sicherheit zu tun.
Sicherheit.
Mhm.
Sicherheit für die KundInnen.
Sagen wir indirekt.
Videoüberwachung?
Könnte man in Verbindung nutzen. Ja, ist jetzt nicht primär für Videoüberwachung.
Aber das ist jetzt nicht einfach so das Kennzeichen von irgendeiner staatlichen oder überstaatlichen Sicherheitsfirma, die so die Geschäfte...
Nee.
Haben die Farben... Ja, egal. Also ist es so ein Sticker oder wird das einfach so ein Strich drauf gemalt?
Keine Ahnung. Ist aber auch egal, also ist unrelevant.
Ja, du musst uns Sicherheit. Irgendwie noch was geben, der ich weiß
die nicht. Striche sind in unterschiedlichen Höhen an dem Türrahmen.
Hat das was mit der Körpergröße zu tun?
Ja.
Hä?
Also jetzt.
Sicherheit?
Die Tür, die Höhe der Decke und Deckenhöhe, oder?
Nee.
Sicherheit, Körpergröße?
Was kann denn in so einem Geschäft passieren? Was gibt's denn da so für Sicherheitsrisiken, die vielleicht in Verbindung mit der Eingangstür...
Ja, man kann gegen Türrahmen laufen. Man kann...
Dass man gegen eine Scheibe läuft oder so?
Nee.
Das hab ich gewissen, oder? Dass man was aus dem Regal nicht erreicht, weil man zu klein ist.
Nee. Stellt euch vor, ihr beiden habt ein Geschäft. Ihr habt eine Bank. Ja. Was ist denn so eure größte Angst vielleicht als...
Sie überfallen wird.
Ja, genau. Und jetzt habt ihr eine Tür und da sind drei Streifen dran in drei unterschiedlichen Farben. Und die haben was mit der Körpergröße zu tun. Also jetzt...
Hä?
Ich stehe auf dem Schlauch.
Ich check's auch nicht. Also ich habe Angst, dass meine Bank überfallen wird oder mein Geschäft, was auch immer. Und dann kennzeichne ich irgendwas mit Körpergrößen. So hier der größte genau. Mitarbeiter ist 2 Meter und dann kriegen die alle Angst oder was?
Nö, aber wenn jetzt die Bank überfallen wird, dann kommt ja jemand rein. Durch die Tür in den meisten Fällen.
Ja, ja.
So, und wofür könnte ich denn jetzt unterschiedlich hoch angesetzte Striche benötigen?
Für Selbstschussanlagen. Laser.
Eine Guillotine.
Was passiert? Also okay, ihr habt eine Bank, die wird jetzt überfallen und jetzt kommt die Polizei und dann sagt ihr, was ist denn vorgefallen? Und dann sagt ihr, ja, da ist einer reingekommen. Und dann fragen die, was könnten die denn so
Ach,
fragen?
So einfach, vielleicht? Dass man auf der Überwachungskamera Maß hat, wie groß die Person sein könnte? Nee.
Ja, lassen wir mal gelten. Also im Prinzip geht es darum, dass diese Markierungen den Zeugen eine Orientierung geben sollen, um die Körpergröße des Täters zu bestimmen. Das heißt, man hat einen Strich, also einen grünen Bereich, der ist von 1,60 bis 1,70 zum Beispiel. Dann hat man einen gelben Bereich von 1,70 bis 1,80 und einen roten Bereich von 1,80 bis 1,90.
Und die sind
voll unnötig.
Und die sind dann aber nur neben der Tür. Also ich muss dann aber sehen, wie der Einbrecher gerade neben der Tür ist, damit ich diesen, oder geht durch den ganzen Laden eine grüne Linie, an der ich mich orientieren kann. Gibt es da Studien zu, dass das irgendeinen Sinn hat?
Das ist einfach Quatsch, Digga, Manny.
Können wir den Zufallsschweden vielleicht einmal anrufen dazu?
Ich glaube, das ist tatsächlich so ein psychologisches Ding, Alter, dass die dem KundInnen dann das Gefühl zumindest geben, irgendwie ist hier eine Sicherheitsmaßnahme. Ich glaube nämlich, Schweden hat in den letzten Jahren echt sich ganz schön verändert. Also da wird immer mehr von so Kriminalität und so gesprochen.
Ja, vielleicht Schweden hat einfach echt so ein Kriminalitätsproblem, ja.
Ja gut, aber ja.
Also ich fühle mich jetzt da nicht so mehr sicher, weil ich jetzt weiß, dass der 1,75 groß war.
Vor allem dann laufe ich einfach, ich weiß das ja auch als Einbrecher, wenn die Dinger vor allem nur an der Tür sind, dann renne ich geduckt rein. Und zack, ausgetrickst. System
so
ausgetrickst.
Die Knie auf die Schuhe so drauf.
So, so auf dem, ja, auf der war Schulter nur mit so einem
Meter
Mantel
groß. Ja.
Gib mir mein Geld.
Ja.
Naja. Irgendwie Quatsch.
Naja, ja, also ich weiß jetzt auch nicht, ob das statistisch erfasst ist.
Hey, wollen wir den mal anrufen, den Zufallsspielen? Timo, kannst du mal die Nummer rausfinden?
Ja, Moment.
Wir fragen ihn jetzt, was er davon hält.
Okay, wer kann das bessere Englisch von uns? Ich glaube, du.
Okay. Zufall. Der Zufallsspiel, Diggis. Wir rufen ihn jetzt an, live.
Also es ist die Nummer von 2020. Das scheint aber immer dieselbe gewesen zu sein.
Okay, sag an.
Ich pack die Nummer jetzt mal in unseren Chat. Also bei WhatsApp.
Okay. 04 6 7 7 1.
Sag mal nicht alle Nummern 7, laut hier im Podcast, 9, auch wenn man 3, das googeln kann.
Da, 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 da.
Okay. Machst du lauter und hältst ans Mikrofon? Why are there 3 bars at the doors?
Was?
Ja, okay, geht nicht. Nicht vergeben, oder? Schade.
Kein Plan. Ja gut, der nächste.
Wie dem auch sei.
Oder wollen wir Flair fragen, ja. Flair Phone.
Aber es kostet 5 oder so, oder?
Naja, scheiß drauf.
Okay, dann würde ich gerne von euch wissen, was ein Urlaubsversager ist.
Ein Urlaubsversager? Ja. Ein Urlaubsversager. Ist es im klassischen Sinne, wie da hat jemand versagt? Oder man versagt einen Urlaub, also man lehnt ihn ab?
Klassischer Sinne, man hat versagt.
Okay.
Mann oder Frau.
Aber das hat jetzt nichts damit zu tun, dass wenn du jetzt bis zum 31. März deinen Urlaub nicht genommen hast, dass der dann einfach verfällt?
Nee.
Urlaubsversager. Das ist jemand, der... jemand, der einfach einen scheiß Urlaub hatte.
Ja, könnte auch damit zu tun haben, ja.
Jemand, der einfach ein Versager, der in Urlaub geht. Ist dann halt ein Urlaubsversager.
Ja, tatsächlich, ja. Ja. Also lassen wir nicht zählen, aber es hat schon was mit Versagern zu tun, ja. Versagern, die in Urlaub gehen, ja.
Ist das so mäßig, so Nationalmannschaft verkackt so in Dubai, aber der Flieger geht erst dann und dann, dann sind die dann halt noch so 3 Wochen und weil die sind halt Versager und sind deswegen dann Zwangsurlaub.
Nee.
Reden wir von einem klassischen Urlaub, wo ich jetzt nach Mallorca fliege für 2 Wochen?
Nein. Also es geht Urlaub schon um Urlaub, ne? Also es geht um Urlaub, aber die Person wird in dem Urlaub sehr wahrscheinlich nicht das Land verlassen. Mit ziemlich großer Sicherheit nicht.
Weil er im Bau geht.
Hafturlaub, ja. Nee, weil er auf Hafturlaub ist und nicht wiederkommt.
Ja, genau. Also es ist ein Begriff aus dem deutschen Justizvollzug. Und bedeutet im Prinzip, wenn ein Gefangener sich im Hafturlaub befindet und sich währenddessen nicht an die Regeln hält, ne, also irgendwie wieder Scheiße baut oder halt zu spät ins Gefängnis zurückkehrt.
Oder eben ins Ausland gegangen ist, vielleicht in dem Falle doch, und warte nie wieder gesehen.
Genau, dann spricht man von einem Urlaubsversager.
Nice. Crazy. Komm, einen noch.
Ich hätte auch noch 2.
Okay, komm. Ja, komm, yalla.
Warum gibt es in der Schweiz Agenturen, die Meerschweinchen vermieten?
Als, hier.
Rasenmäher?
Meerschweinchen?
Ja, also du setzt da so 600 Meerschweinchen aus und 2 Stunden später hast du einen perfekt knabberten Rasen, Digga.
Was heißt das? Als Therapietier vielleicht?
Nee, ja, kann man vielleicht auch als Therapietier nutzen, ja.
Als Aber Dünger, so, die scheißen alles voll dann auf dem Feld irgendwo?
um, pass auf, du bist Eltern und dein Kind sagt, Papa, Papa, ich will auf jeden Fall einen Hund, ich will einen Hund und nervt die ganze Zeit, dass es ein Haustier will, dann kann man da hingehen, sich dieses Meerschweinchen ausleihen, um für eine Woche oder zwei, um sein Kind mal zu zeigen, hier, guck mal, das scheißt die ganze Zeit, du musst ständig den Stall sauber machen, ein Tier halten ist super nervig, überleg dir das nochmal.
Könnte man wahrscheinlich auch machen, aber das ist nicht der Hauptgrund. Also es hat was mit einem Gesetz zu tun.
Dass man nachweisen muss, dass man imstande ist, ein Tier zu halten?
Nee.
Also wie du darfst in Deutschland da, glaube ich, zum Glück mittlerweile nicht einfach mehr einen Hund kaufen, sondern musst irgendwie so eine Tauglichkeitsprüfung ablegen. Und das vielleicht auch für Kleinlager, weil so ein scheiß Meerschweinchen kostet irgendwie ein Fünfer oder ein Zehner in der Tierhandlung, was unfassbar ist, dass ein lebendes Tier einfach für so wenig Geld erhältlich ist, Alter.
Wieso ein totes Tier wird 3 Euro ein Hähnchen, Digga?
Ja, ja. Unser Umgang mit Tieren ist nicht gut in dieser Gesellschaft. So, aber auch das ist nicht der Fall.
Auch der Umgang mit Menschen ist auch nicht gut. Also.
Alles scheiße.
Soll es jetzt nicht legitimieren, aber ja. Ist halt, der Mensch ist halt einfach ein Wichser. So. Leiht man in der Regel eins aus oder mehrere?
Vermutlich eins.
Hat das was mit Kindern zu tun?
Nee.
Übernimmt man so eine Patenschaft?
Nee.
Lies doch mal die Frage vor.
Warum gibt es in der Schweiz Agenturen, die Meerschweinchen vermieten?
Ey, ich weiß es. Weil, pass auf, in der Schweiz gibt es ganz viele Bunkeranlagen. Und Meerschweinchen können irgendwie so detekten, ob darin irgendwie so Sauerstoffmangel oder Gas oder so eine Scheiße oder Feuer, irgendwie sowas.
Nee.
Das hat man früher mit also Vögeln gemacht, glaube ich.
Wie gesagt,
das
hat
irgendwie sowas war da, ja.
Genau, mit Vögeln hat man das, glaube ich, gemacht. Also wie gesagt, es hat was mit einem Gesetz zu tun und ich weiß auch nicht, ob das Geschäftsmodell von diesen Agenturen jetzt so das krasseste ist. Es ist halt auch, also das mit dem Bunker und so, das ist viel zu deep, das ist viel zu weit gedacht.
Es ist einfach so wie so ein real Tamagotchi so für einsame Menschen.
Geht es also um... Hat schon was mit Einsamkeit zu tun.
Geht Depressive oder so?
Nee.
Geht es um Sicherheit? Quasi, dass das Meerschweinchen herhalten muss und im besten Falle überlebt? Und wenn nicht, dann, oh, hier, da muss nochmal nachgebessert werden. Die Tür, die zerhackten Meerschweinchen.
Nee.
Es hat was mit Einsamkeit zu tun. Ist es für alte Menschen? Oder für Kranke?
Werden wir wieder beim
Nicht für alte, kranke Menschen.
Für junge, gesunde Menschen. Für Menschen mit geistiger Behinderung oder mit
Einschränkung. Alles viel zu weit. Also was könnte denn zum Beispiel im Zusammenhang mit Meerschweinchen gesetzlich geregelt sein in der Schweiz?
Dass man die nicht zum Essen verkaufen darf, mäßig oder so, so als Lebensmittel oder so. Keine Ahnung. Ja, was soll mit Meerschweinchen? Keine Ahnung, dass man... Oh, das ist heute irgendwie, sind wir heute extra dumm und alle Digis sagen so, ihr zwei Vollidioten.
Naja, wir haben ja zwei Sachen recht schnell gelöst. Haben die
Also die verleihen Meerschweinchen, weil... Das hat was mit dem Gesetz zu tun, Digga.
Kann die jeder leihen? Also wenn ich jetzt in der Schweiz leben würde, könnte ich potenziell davon mal Gebrauch machen müssen, sollen, würden, dürfen sein?
Ja.
Bringt ja nur weiter.
Also fassen wir nochmal zusammen.
Ja.
Es ist gesetzlich geregelt. Es hat was mit Einsamkeit zu tun, es hat was mit Meerschweinchen zu tun. Was könnte denn gesetzlich geregelt sein? Vielleicht bei der Haltung von Meerschweinchen? Thema Einsamkeit.
Ah, so ein Company-Meerschweinchen. Wenn du nur eins hast, kannst du noch ein zweites dazu leihen, so.
Das sind ja Rudeltiere. Du solltest immer mindestens 3 halten, damit du einen Rudel hast. Und wenn eins zum Beispiel stirbt, dass man, bis man ein neues hat, das da reinsetzen kann.
Die Marktlücke ist echt für den Arsch.
Ja, lassen wir mal zählen. Also es ist in der Schweiz gesetzlich verboten, Meerschweinchen alleine zu halten. Das heißt, du hast in der Regel immer mindestens 2. Und wenn jetzt aber eins von beiden stirbt und du sagst vielleicht, boah, Meerschweinchen war nicht mein Ding, so, ja, ich warte jetzt, bis das zweite stirbt, dann kannst du dir natürlich entweder neues kaufen, dann hast du wieder 2, aber dann besteht ja die Gefahr, dass das eine wieder früher stirbt als das andere, also ne, so ein Endlosschleife. Oder du leihst dir halt einfach eins und wartest, bis das andere stirbt und dann gibst es wieder ab.
Dass wir dann ständig ein neues Habitat gesetzt und sowas, also auch.
Vor allem, was nimmst du da so? Leasing. 1,99 für ein Quartal. Ja, was für ein Scheiß, dann will ich mir einfach ein...
Die Margen sind echt nicht so groß, glaube ich, ja, bei dem
Business. Voll die Kacke, Alter. Was ist das für eine Marktlücke? Oh, ich melde jetzt ein Gewerbe an. Ich krieg schon mal 4,50 € im Monat.
So ein Businessplan geschrieben.
Ja, ich brauche Steuern.
Ich brauche nur 7.000 Meerschweinchen.
Ja, genau. Ich muss nur genug Schweizer finden, die dieses Problem haben. Dann werde ich reich.
Ja,
was krass. Für ein Scheiß. Okay, komm, das letzte noch.
Okay, kommen wir zu einer anderen gesetzlichen Regelung.
Mhm.
Und die hat was damit zu tun, dass im August 2016 hunderte Studenten der University of Texas mit Dildos in die Uni gelaufen sind. Warum haben die das gemacht?
Weil die hatten einen Professor, der so republikanermäßig ist und der so gegen dieses ganze freie Lieb oder Republikaner, der an das andere, was auch immer, nee, konservativer Prof.
Republikaner ist richtig.
Der hat sich dann geäußert gegen Selbstbefriedigung, gegen Sex vor der Ehe, gegen Pro-Choice, diese ganze Shit und so. Und dann haben die demonstriert, weil das irgendwie so ein alter, weißer Trump-Supporter-Prof da war oder der Direktor der Universität so.
Nee.
Okay, aber es hat
was. Also es hat was mit einer Demonstration zu tun, das ist schon korrekt, ja.
Und mit einer Gesetzesänderung, hast du auch gesagt, oder?
Ja.
Ist das eine Gesetzesänderung, die mit Selbstbefriedigung zu tun hat?
Vielleicht nicht im sexuellen Sinne, aber eine Selbstbefriedigung kann dadurch bestimmt bei dem einen oder anderen entstehen, ja.
Und wurde, kannst du die Frage noch einmal lesen?
Ja.
Warum gingen im August 2016 hunderte Studenten der University of Texas mit Dildos in die Uni?
Okay, Texas, also.
Also, es war irgendwie so ein hängengebliebener, konservativer Gesetzes-Shit.
Ja.
Es war so ein richtig, so ein Dulli-mäßige, typische Texas-Gesetz, so nach dem Motto: Ihr dürft jetzt alle kein Dildo mehr haben. Die waren nicht mehr, darf man nicht mehr kaufen oder so.
Also, so ein Gesetz, was man schon mit Texas auf den ersten. Blick in Verbindung bringen würde, aber nicht so, wie du es beschrieben
hast. Hat es was mit Waffengesetz zu tun?
Ja.
Ah. Vielleicht war das so ein bisschen so ein Statement, so Schwanzverlängerung ist so ein Maschinengewehr, bedeutet so wie so Schwanzverlängerung, das war so ein, wie so ein Triggern, weißt du?
Nee.
Also es hat was mit dem Waffengesetz
ja,
zu tun.
Ja, Amerika ist ja bekannt dafür, immer mehr sich ins Real-Life Handmaid's Tale zu verwandeln und irgendwie Abtreibungen und oder Schwangerschaftsabbrüche zu verbieten. Und mit den Waffen, es ist ja immer dieses Argument, wenn einfach alle Schüler bewaffnet gewesen wären, dann wäre der Amokläufer schon viel früher erschossen worden. Ja. Und das ist wahrscheinlich irgendwie das Bild, was sie hier malen wollten mit Dildos. Und
jetzt musst du die Brücke schlagen.
Ich jetzt die Brücke. Da gab es dann nämlich ein Gesetz, welches
nee, Robert, das wird nichts mehr. Nee. Also, der Dildo ist eine Metapher für eine Waffe gewesen?
Nee. Huh. Aber was okay. könnten die denn mit diesem Gesetz bestimmt haben? Also worauf haben Texaner denn in der Regel Bock?
Ja, auf dem Ballern und alles ohne irgendwelche Zertifikate rumballern und dass man die mit sich tragen darf.
Und die Cousine ehelichen.
Man darf die Waffen, man darf die Waffen mit in der Öffentlichkeit mit sich tragen. Und man darf aber nicht nackt sein.
Das weiß ich nicht, aber es hat schon was mit dem Tragen von Waffen zu tun.
Okay, warte mal. Wir gehen jetzt gerade davon aus, dass das eine eher linke Protestaktion war. Aber was denn, wenn die Protestierenden eher republikanisches Mindset hatten und so damit dagegen demonstriert haben, dass sie jetzt nicht mal mehr mit Waffen zur Schule kommen dürfen und sich als Zeichen des Protests stattdessen, wobei so ein hängengebliebenes Redneck-Republikaner, dem wäre es ja noch viel peinlicher, mit dem Dildo in der Tasche rumzurennen.
Das war eine Alternative. Die Linken haben demonstriert und haben mit dem Himmel was aussagen wollen. Ja.
Also
richtig, die wollten damit was aussagen mit dem Pillemon.
Das Gesetz hat nicht bestimmt, dass Waffen nicht mehr mitgebracht werden dürfen.
Sondern dass sie mitgebracht werden dürfen. So. Und um die Absurdität zu zeigen, hat man einfach sich ein Dildo in Holster gesteckt und gesagt, hier, guck mal. Und dann hat man gegenseitig Dildo-Kämpfe in der Aula gemacht.
Nice. Ja?
Ja, lassen wir mal so zählen. Also im Prinzip war das eine Protestaktion gegen eine Gesetzesänderung, denn seit dem 1. August 2016 erlaubt das sogenannte Campus Carry-Gesetz, dass man Handfeuerwaffen mit an die Uni nehmen darf. Im Gegensatz dazu sind Sexspielzeuge aber strengstens verboten. Und deshalb haben Studenten eine Demo organisiert und quasi Dildos mit in die Uni gebracht unter dem Motto, das ist vielleicht auch ein guter Folgentitel, Cocks not Glocks.
Ja, okay, cool. Ey, was ist denn los mit denen, Digga, Alter? Ey, Billy,
ich muss nochmal darauf eingehen, du hast ja gesagt, wir haben uns irgendwie über afrikanische Präsidenten lustig gemacht. Und man muss ja auch sagen, Afrika hat leider den Status wegen uns weißen Menschen, weil wir dieses Land kolonialisiert haben. Und man sieht, dass irgendwie, obwohl Amerika wurde auch von uns Weißen kolonialisiert, aber Leute, die sind einfach komplett bescheuert. Ich fasse es, also, aber Glocks noch, Cocks not Glocks finde ich einen guten Folgentitel.
Ja. Ja. Digga, was zum Geier. Ja, ist vielleicht ein schöner Abschluss gewesen, Diggis. Nehmt keine Pistolen mit an die Unis.
Vor allem nicht in Deutschland.
Ja, genau. ja, das war's für diese Woche, Jungs, oder?
Auf jeden. Ach so, ey, Leute, in meinem Shop gibt's gerade Bierdeckel und Sticker zu kaufen, falls ihr Bock habt. Code DIGITALESGIFT10 gibt's 10% Rabatt für alle Diggis.
Ja, Alkohol. Yeah, die verdammten Amerikaner, die preisen Waffengewalt an. Wir preisen Alkoholkonsum an. Saufen ist beste
Man
Leben.
Kann auch seinen Bierdeckel unter Wasser- oder Cola-Gläser stellen.
Stimmt, genau. Das solltet ihr auch tun, Diggis. Und in diesem Sinne, Jungs, ich sag schon mal Tschüss. Das war Folge 77. Wir hören uns nächste Woche wieder, wenn es mal wieder heißt.
Digitales Gift der Podcast.